der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel.
Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen.
Dafür legen wir den Stachel in die Wunde.
Mal mit Gästinnen, mal zu zweit.
Aber immer mit Herz.
Hallo und herzlich willkommen zu Stachel und Herz. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass du da bist, Sarah.
Schön, dass du da bist, Thea. Schön, dass ihr reinschaltet in den internationalen Wochen gegen Rassismus. Boah, Thea, das ist wirklich Hauptsaison, ne?
Mhm. Ja.
Oh, ich will jetzt hier nicht direkt am Anfang rumjammern, ne? Aber oh Gott, ey, ich bin alleine. Ich kann gar nicht mehr sagen, in welchen Städten, in welchem Hotel ich wie so unterwegs bin. Morgen Stuttgart. Dann die Woche noch Koblenz, dann Bochum-Lesung, dann Berlin, dann, es geht die ganze Zeit so durch, ne, bis ich irgendwie so völlig erschöpft in den Urlaub starte.
Ich habe innerhalb einer Woche habe ich 3 Vorträge in 3 verschiedenen Städten und dann dachte ich irgendwie, wer macht sowas? Und dann dachte ich, ja, Sarah. Genau, also aber das, es ist doch auch wichtig und schön, dass das Thema immer noch aktuell ist und wir auch angefragt werden in diesen Zeiten, also schön, obwohl es natürlich…
Schön, dass das Thema aktuell ist, ist nicht, aber schön, dass wir einen Job haben, der nötig ist.
Genau, ich habe es falsch formuliert. Nicht schön, dass das Thema aktuell ist, sondern schön, dass sich viele damit beschäftigen wollen.
Ja, das ist schön. Mein Problem ist nur, nebenbei schreibe ich ein Buch, das muss ich am 25. März abgeben und ich habe überlegt, ob ich auf der ersten Seite des Buches schreibe, dieses Buch ist zu 80% in der Deutschen Bahn geschrieben. Herzlichen Dank, DB, für die Ruheabteile.
Für die Ruheabteile, für die vielen Verspätungen.
Als ich letzte Woche aus Hamburg gekommen bin. Nee, tatsächlich muss ich mal sagen, man muss ja mal Positives.
Auch was Good Positives, News. Yes.
Ich bin total viel mit der Deutschen Bahn unterwegs, ne? Also bald habe ich Platin. Und
echt, gibt es das?
Ich weiß nicht, ich habe Gold. Ich erwarte, ich habe schon länger
Gold
jetzt Gold.
Gold was?
Status.
Goldstatus. Ach, Bahnbonus.
Ja. Ja, hallo. Ich bezahle nichts mehr für einen Kaffee irgendwo. Na jedenfalls, was wollte ich sagen? Ach so, saß ich im Ruheabteil und die war immer pünktlich, die Bahn in den letzten Wochen, muss ich sagen. Relativ, 10 Minuten mal oder so, aber nichts Schlimmes. Und da saß ich im Ruheabteil, da haben wieder Leute angefangen zu quatschen. Ne? Ich setze mich immer möglichst weit weg im Ruheabteil von den Vierern, weil da sitzen immer Leute, die nicht die Klappe halten. Und dann 2 Männer, ne? Aber wirklich von links außen nach rechts außen, ne? Quer einmal drüber, über den Gang, ne? Und dann habe ich 5 Minuten, habe ich mir das angehört, bin ich aufgestanden und der Zug war total leer, war unter der Woche Hamburg, ne? Hamburg-Essen. Und bin aufgestanden, habe sehr freundlich, wirklich sehr freundlich, also das kannst du noch so freundlich dann sagen, in dem Moment fühlen die Leute sich nur angekackt. Ne? Ich gesagt, Entschuldigung, also der Zug ist ja total leer und es gibt 8 Abteile, in denen man reden kann und hier ist leider das Einzige, wo man nicht reden sollte. Und eventuell können sie, das ist ja nur da 3 Meter rüber, da können sie sich ja unterhalten und so und Ja, Sie müssen das nicht weiter erklären. Sie müssen, hab ich schon verstanden. Motzt mich da so an, wo ich das total, ich so, okay. Und dann saß er dann nur noch grimmig 3 Stunden lang. Ich habe da irgendwann auch nicht mehr hingeguckt, aber der mochte mich nicht mehr.
Ey, wirklich. Ruheabteil ist Ruheabteil. Sorry, da bin ich auch total. Ich respektiere das ja auch. Ich setze mich auch gerne ins Ruheabteil, wenn ich alleine reise. Und mich nervt das auch, wenn Leute dann da Krach machen. Also mir geht es nicht um so einzelne Gespräche mal, so wenn die Leute nebeneinander sitzen, aber so quer über den Gang.
Ja, so internationale Wochen gegen Rassismus. Dazu ist ja eine sehr interessante Studie erschienen. Ne? Eine Großstudie mit dem Titel Institutionen und Rassismus. Und die ist ja Anfang 2026 jetzt auch erschienen. Die wurde vom Bundesinnenministerium mit rund 6 Millionen Euro gefördert und dann vom Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt mit WissenschaftlerInnen mehrerer Universitäten auch durchgeführt. Ne? Mit 23 Teilprojekten und Befragungen von fast 13.000 Beschäftigten in Bundesbehörden, was ja total interessant ist. Ja? Und die gilt bislang als umfangreichste Untersuchung zu Rassismus in staatlichen Institutionen in Deutschland. Und es ist ja total interessant, dass das ja so ein Riesending ist, was das ehemalige Bundesinnenministerium in Auftrag gegeben hat und das jetzige,
nicht vorgreifen. Also, die Ergebnisse zeigen, rassistische Diskriminierung ist in allen untersuchten Institutionen nachweisbar. Meistens allerdings nicht durch öffentliche Beleidigung, sondern häufiger zeigt sich das in Routinen, Entscheidungsspielräumen, Organisationskulturen oder ungleichen Behandlungsmustern, entweder beim Umgang mit Anträgen oder Beschwerden. Und ein weiterer Befund ist, Beschäftigte der Behörden, die selbst rassistisch markierten Gruppen angehören, berichten deutlich häufiger von Diskriminierung im Behördenalltag, nämlich zwischen 23% und 36%. Und bei nicht rassifizierten Beschäftigten sind es zwischen 15% und 26%.
Also, das finde ich so krass, dass ja dieses strukturelle Problem, das wird genau dadurch ja total deutlich, ja. Und das benennt diese Studie dann ja ebenfalls, ja. Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz gilt bislang nicht für das Verhältnis zwischen BürgerInnen und Behörden. Das finde ich auch nochmal total interessant, weil die Studie ja extrem zeigt, wie strukturell auch das Problem ist, ja. Und das finde ich schon echt bemerkenswert.
So, also so eine riesige Studie, Millionen von Euro reingebuttert, Teilprojekte, tausende Befragte, mehrere WissenschaftlerInnen, mehrere Universitäten und so weiter. Und es gab noch nicht mal eine Pressekonferenz, als das veröffentlicht wurde. Ja. Es wurde an einem Freitagnachmittag auf die Website gestellt.
Wo alle so in Feierabend gehen.
Genau. Und dann gab es irgendwie so einen Medienhinweis und das war's. Also es war ganz, ganz klar eigentlich, dass die Ergebnisse, also dass die Veröffentlichung dieser Studie, die Ergebnisse vor allem Dingen, dass das nicht an die große Glocke gehängt werden sollte.
Ja, ich kann mir aber auch vorstellen, dass die Angst dann dazu groß ist, dass man dann doch im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz auch mal darüber reden müsste, ob nicht das Verhältnis BürgerInnen zu Behörden doch auch mit aufgenommen werden müsste, weil das ist ja einfach explizit ausgeschlossen, als ob es das nicht geben würde. Und die Studie zeigt ja sehr, sehr deutlich, dass da irgendwie eine Lücke ist.
Ja, genau. Also Studie wurde durchgeführt, aber ob das dann zu irgendwelchen Konsequenzen führt, I doubt it. Andere Studien, die aktuell sind, zeigen auch, wie verbreitet Rassismus in Deutschland ist. Der Nationale Diskriminierungs- und Rassismusmonitor, kurz NADIRA vom DECIM-Institut, befragt regelmäßig mehrere tausend Menschen in Deutschland.
Ja, genau. Und das Ergebnis aus dem Monitoring-Bericht 2025, das zeigt dann, mehr als jede zweite rassistisch markierte Person, also 54%, berichtet mindestens einmal im Monat Diskriminierung zu erleben. Und bei nicht rassifizierten Menschen oder nicht rassistisch markierten Menschen, also bei weißen Menschen, ich weiß gar nicht, warum die das so, Behördendeutsch, ne, sind es 32%. Und etwa ein Fünftel der Bevölkerung, ja, also rund 20-22%, weist gefestigte rassistische Einstellungen auf. Das finde ich auch nochmal.
Das wird ja da auch
ein
befragt.
Ein Fünftel.
Genau. Ja, und die Studien zeigen auch, Rassismus betrifft viele Lebensbereiche, ne? Ob das Arbeit, Wohnen, Bildung, Gesundheit, Behördenkontakt, ne? Haben wir ja schon in der ersten Studie gehört. Und hat auch Folgen. Also Menschen, die häufig Diskriminierung erleben, berichten deutlich häufiger von Stress, Schlafproblemen und depressiven Symptomen und verlieren oft Vertrauen in staatliche Institutionen.
Ja, und deswegen war uns jetzt auch nochmal deutlich, euch das nochmal auch so vor Augen zu führen, weil es ja für euch auch manchmal vielleicht, wenn ihr irgendwo in Diskussion gelangt oder so, einfach wichtig ist, auch solche Daten auch, also parat zu haben, weil es geht halt nicht um Einzelne, es geht nicht um Randprobleme, sondern es sind institutionelle Strukturen, es sind gesellschaftliche Einstellungen, es sind Alltagserfahrungen, es steckt in unseren Behörden und das finde ich einfach wichtig, dass wir darüber ins Gespräch kommen. Und darüber sind wir auch ins Gespräch gekommen. Wir waren ja Anfang Januar, waren wir in Berlin, haben mehrere Aufnahmen auch gemacht. Und wir haben eben auch einen Experten zu Antirassismus getroffen. Und wir dachten, dass genau dieses Interview total gut in den März passt.
Genau, Dr. Mutlu Ergün Hammers, mit dem haben wir uns getroffen. Er ist Erziehungs- und Literaturwissenschaftler, Autor, Antirassismus-Trainer und arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Institut für Menschenrechte.
Genau, und wir kennen Mutlu schon länger über den Verein Phoenix e.V. und haben ihn schon häufig auch in ganz unterschiedlichen Trainings erlebt, in Antirassismus-Trainings, Empowerment-Trainings und auch im Phoenix-Kontext. Und wir dachten uns, gerade so nach den Folgen, die ja auch viele von euch uns rückgemeldet haben, wie wertvoll die Folgen mit Austin Peter Brandt waren, dachten wir, eine andere Phoenix-Stimme zum Thema Antirassismus ist auch nochmal sicherlich sehr interessant und deswegen in diesem Monat mit Mutlu dieses Gespräch und ich würde sagen, Es war einfach richtig schön. Ich erinnere mich noch daran, ne? Wie wir da bei Mutlu in der Küche saßen. Fantastischen Milchschaum habe ich bekommen aus Hafermilch. Das war auch ein Highlight, dass man Hafermilch so, ist auch ein wichtiger Fakt über Mutlu.
Er schafft es, er aus schafft Hafermilch es. Solche ja. Kreationen zu
ja,
zaubern.
Ja, genau. Nein, es war einfach ein sehr, sehr schönes, sehr tiefes Gespräch. Das war unser erstes Gespräch in Berlin und es war einfach ein toller Einstieg.
Und wir freuen uns, dass ihr jetzt auch daran teilhaben könnt. Viel Freude beim Hören. Und da bist du auch schon, Mutlu. Hallo, wir sitzen hier in deiner Küche und trinken Kaffee und Tee und haben es richtig gemütlich und freuen uns sehr, dass du hier bist. Hi.
Hi. Wir freuen uns, dass wir hier sind.
Wir freuen uns, dass wir hier bei dir zu Gast sein dürfen. Und fangen direkt an mit der brennenden Frage. Was sind 3 Mini-Facts oder Fun-Facts oder einfach nur Facts über dich, die man nicht googeln kann? Oder die KI nicht über dich weiß? Hatten wir letztens
wir das
auch
jetzt
überlegen.
So ändern?
Hatten wir letztens überlegt, dass wir das stattdessen
nehmen. Ach so, die KI nicht über mich weiß.
Oder falls das jetzt ein Unterschied ist.
Einiges noch nicht über mich. 3 Fun Facts. Also einmal, mein Kind und ich, wir sind beide Foodies. Und er kuratiert meistens über Social Media das Essen. Und dann koche ich es.
Kuratiert heißt, er schickt dir Reels. Das
genau,
möchte ich gerne essen.
Genau, er sagt dann immer hier, guck mal, die machen das hier so und so oder auf die und die Art und Weise. Und dann machen wir das zu Hause nach und dann.
Er kocht dann auch mit.
Manchmal kocht er auch mit, ja. Genau. Ja.
Und kannst du einen Account empfehlen?
Nee, könnte ich jetzt nicht.
Ist er TikTok oder eher Instagram?
Ich würde sagen TikTok und YouTube.
Okay. Das heißt, du kannst auch gut kochen.
Ja.
Das ist auch ein wichtiger Fun Fact.
Ja. Dann ein anderer Fun Fact zu mir ist, ich habe tatsächlich mal Stuart Hall getroffen in London. Das ist so der Begründer der Social Cultural Theory. Und das war ein bisschen wie in so einem Moment wie bei Wayne's World, wo die diesen einen Rocksänger treffen und dann vor ihm so.
Ah, so sich verneigen, ey.
Genau, sich vor ihm verneigen, so war das. Das war so ein ähnlicher Moment, genau.
Habt ihr auch gesprochen?
Ich glaube, ich weiß, ja, ich habe ja mal Fotos gemacht und alles und so, aber ich war schon sehr starstruck auf jeden Fall. ich weiß, ein bisschen nerdy. Und der andere Fun Fact, jetzt muss ich mal kurz auf meinen Spiegel gucken.
Ach so, was ist denn ja getroffen? Also nicht so, wie
nicht
ich
so
sagen
aus
würde,
der weit Ferne.
Ich habe Robbie Williams auf
Nein,
Schalke
nein,
getroffen.
Wirklich getroffen tatsächlich. Also, ne, der hat damals noch gelebt und dann hingegangen und Hallo gesagt und danke sehr. Und der war total sweet. Hat mich ein bisschen an Austin auch erinnert von seiner Art her.
Friend of the Podcast, Austin Peter Brandt.
Ja, ja. Und der andere Fun Fact über mich ist, dass Spotify mein Alter auf 18 schätzt, wegen meines Musikgeschmacks.
Wow, genau. Was ist dein Top-Artist?
Oh, ich glaube, ich habe es schon wieder vergessen, aber ich glaube, ich meine, es war entweder Krung Bin. Das ist so eine Rockband eigentlich. Aber die machen so Instrumental Psychedelic Rock. Aber es waren viele Afrobeats-KünstlerInnen mit dabei und ich glaube, deswegen hat er mich so jung eingeschätzt.
Ja. Ich war 21. Thea, wie alt warst du?
Ich bin nicht bei Spotify Premium.
Ah, jetzt würde ich jetzt auch sagen, wenn ich 73 hätte als Alter.
Nein, das Problem, also bei mir ist das sowieso ganz schwierig, glaube ich, einzuschätzen, weil ich einen sehr diversen Musikgeschmack habe.
Habe ich auch.
Und bei mir hört halt mein Kind auch mit und deswegen ist das Ganze auch verfälscht. Also ich hatte sowas, es gab so ein ähnliches, nicht das mit dem Alter, sondern wie so ein Rapt von Apple Music. Und da war eigentlich nur Sachen von meinem Kind.
Okay.
Okay, ja.
Aber ich bin jetzt auch auf Tidal umgestiegen.
Ja, es ist besser, möglich.
Ne? Besser für die KünstlerInnen.
Genau.
Mutlu, wir kennen uns über Phoenix. Du bist Phoenix-Trainer und auch schon seit über 20 Jahren bei Phoenix. Und darüber hinaus bist du schon ewig auch im Bereich Antirassismus in Deutschland unterwegs, Empowerment-Arbeit und so weiter. Was würdest du sagen, was treibt dich an in deiner Arbeit?
Empowerment treibt mich an.
Kannst du das ein bisschen?
Also es war, ich hatte mal so einen Workshop besucht und da ging es darum, etwas, was uns irgendwie wichtig ist, auf einen Zettel zu schreiben und etwas, wofür wir halt irgendwie wirklich arbeiten und leben wollen und so weiter und so fort. Und dann stand bei mir auf diesem Zettel einfach der Begriff Empowerment und ich wusste, das ist so einfach mein Ziel, also Menschen zu ermächtigen, sich selbst zu sein und in einer Gesellschaft zu leben, also auch für die kommenden Generationen. Das Persönliche ist ja politisch und das Politische ist persönlich, also es hängt ja zusammen. Also auch für die kommende Generation, dass die hier in Frieden und Gerechtigkeit miteinander leben können. Das war einfach einfach schon immer so ein Ziel von mir, das mir wichtig ist.
Was heißt immer? Was würdest du sagen, wann hat das so angefangen, dass du dir dessen so bewusst wurdest?
Ich würde sagen, vielleicht so mit Anfang 20 oder so. Ja. Und ich meine, ich hatte es schon früher auch in der Hip-Hop-Musik und so, die ich gemacht habe, aber schon als Teenager auch schon politischen Rap und so halt irgendwie gemacht. Also da war mir auch irgendwie so dieses, ne, eine Botschaft irgendwie den Leuten mitzugeben wichtig. Aber als ich Empowerment nochmal so als Begriff für mich entdeckt habe, da habe ich gedacht so, ja, das spricht sehr zu mir. Und ich hätte kein Problem damit, mein Leben dem zu widmen.
Und Empowerment als Schlüsselbegriff kam ja auch dann vermutlich, nachdem du auch schon Erfahrungen gemacht hast mit Rassismus und Diskriminierung. Und wie war da so dein Werdegang dahin, bis das dann auch deine Arbeit wurde oder Inhalt deiner Arbeit?
Ich glaube, das war der Punkt, wo ich mich nicht mehr einfach nur beschweren wollte über das, was irgendwie schief läuft. Also nicht mehr irgendwie sagen wollte, das ist scheiße und das läuft schlecht und das ist ein Problem und so weiter und so fort. Sondern wo es mir irgendwie auch dann darum ging, tatsächlich anzufangen, auch eine Lösung zu finden für Dinge und in eine Richtung zu arbeiten, die Situation, in der wir sind, ne, die halt schwierig ist, die auch die problematisch ist, die viele Nachteile hat für Menschen, an der was zu verändern.
Nun können wir in dieser Podcast-Folge natürlich nicht so ein Training simulieren. Also wenn man bei dir ein Antirassismus-Training macht über Phoenix oder ein Empowerment-Training, da wird ja auch viel über die Geschichte von Rassismus gesprochen. Und das ist dann ein ganzer Block auch. Und da geht man ja auch richtig in die Tiefe und spricht auch viel über den Prozess oder über Rassifizierung als Prozess der Entmenschlichung. Und das Ganze gibt es schon seit Jahrhunderten. Ist eine lange Geschichte und ist auch heute noch im Alltag präsent. Was bedeutet diese Rassifizierung als Entmenschlichung im Alltag von unterschiedlichen Gruppen?
Unterschiedliche Dinge. Aber in erster Linie bedeutet also Rassifizierung als eine Form von Entmenschlichung, dass wenn wir in eine also rassifizierte Beziehung miteinander treten, dann treten wir in Bezug zueinander über dieses soziale Konstrukt der Rasse. Und wir treten aber nicht mehr in Bezug zueinander als Menschen. Und dieses Konstrukt, das steht tatsächlich dann einfach zwischen uns und ermöglicht eigentlich nicht eine authentische menschliche Verbindung, was immer das auch sein soll. Und Und meistens aber, also eine Rassifizierung hat ja eine Funktion. Rassismus hat eine Funktion in der Gesellschaft. Ne? Es geht irgendwie halt darum, Menschen entweder Zugänge zu Ressourcen zu ermöglichen oder zu erschweren, je nachdem. Ne? Entweder sind sie überempowered in den Zugang zu den Ressourcen oder sie sind unterempowered. Und de facto aber wird durch diese Prägung, die halt einfach sehr, sehr früh anfängt, und das geht jetzt schon bei Kindern los, die, ich benutze gerne den Begriff der Racial Literacy, also eine Lesefähigkeit haben für rassifizierende Bilder, Geschichten, ne, Bücher, Medien, aber auch Gedanken und Gefühle und Körperbewegungen etc. und alles. Da lernen Kinder schon ganz, ganz früh nicht mehr in eine menschliche Beziehung miteinander zu treten, sondern in eine rassifizierte Beziehung miteinander zu treten und auch dann, ne, als Spiegel der Gesellschaft Menschen dementsprechend einzuordnen.
Aber diese Lesefähigkeit, also diese Literacy, bedeutet ja nicht Reflexionsfähigkeit, sondern wir haben das gelernt und wir leben das, aber nicht alle kommen sozusagen in den Genuss, das auch als solche erkennen zu können.
Genau, das ne, also uns wird als Kindern einfach ganz viel rassifiziertes Material in die Hände gelegt und Kinder lernen halt einfach dieses, ne, dieses Material zu navigieren. Und das ist total faszinierend auch, wie die das machen. Ne, das ist sehr wertfrei auf eine Art und Weise, wie sie das machen. Sie lernen erst viel, viel später dann tatsächlich auch die eigentliche Bewertung von Weiß und Schwarz als von Weiß als gut und als Schwarz als weniger gut. Und genau, und es ist, sie haben erstmal, also wir haben einfach alle diese Lesefähigkeit in uns. Wir lernen aber auch irgendwann, dass wir sie nicht mehr zu offen zur Schau stellen dürfen. Dass wenn wir ab einem gewissen Alter zu offensiv unsere Lesefähigkeit zeigen, dann erzeugt das in unserem Erwachsenenumfeld häufig Scham und Wut und Ärger und Angst. Und dann lernen wir auch als Kinder, okay, irgendwie funktioniert zwar die Gesellschaft, ne, nach diesen Mustern hier, aber ich darf auch nicht zu deutlich zeigen, dass ich es verstanden habe.
Also die Stereotype und die, genau, die sind allen total bewusst oder die kennen alle. Ja. Auch schon, genau, im jungen Alter.
Ja.
Aber sie lernen auch, ja, sehr früh, okay, laut darf ich das nicht sagen.
Genau, also es gibt natürlich auch einen Teil von so, ich würde mal sagen, so vielleicht 20, mittlerweile auch 25% von Leuten, die ja rassistisch sein wollen, dann ist es was anderes. Dann werden die wahrscheinlich auch sagen zu ihren Kindern, ja, genau, sehr toll, weiter so. Also die werden dann ihre Kinder darin dann eher ermutigen, weiterhin auch rassistisch zu sein und zu denken. Der Großteil der Bevölkerung allerdings, habe ich das Gefühl, also nur würde ich jetzt noch sagen, ist so, das verbunden mit Scham und es wird dann auch, also ne, häufig dann auch erleben Kinder Scham, wenn sie zu offensiv rassistische Dinge ansprechen. Und dann lernen wir auch als Erwachsene, ne, dass wenn etwas rassifiziert ist, also wenn wir das in dem Augenblick irgendwie auch checken, dass es rassifiziert ist, vielleicht auch selber etwas sagen, dass rassifiziert ist, gar nicht vielleicht mit Absicht, aber es kommt dann auch uns halt dann einfach heraus, dann lernen wir in dem Augenblick, oh mein Gott, ich habe was ganz, ganz Schlimmes gemacht, was ganz, ganz Falsches gemacht und es muss dann sofort verdrängt werden oder es muss abgespaltet werden. Es darf halt nicht als Teil von uns, von unserer Identität sozusagen verstanden werden.
Kann man dem entkommen oder ist unsere Gesellschaft so durchstrukturiert, dass wenn jetzt, uns hören ja auch viele Eltern, die dann auch, weiß ich nicht, viel Wert auf Diversität in Kinderbüchern und so legen, kann man dem entkommen, indem man jetzt viel Diversity-Zeug und so hat, Spielzeug und so? Oder würdest du sagen, nee, das ist, da kommen Kinder automatisch rein. Man müsste sie schon in den Raum einsperren und nur mit
noch Homeschooling und
ja. Ja, also tatsächlich halte ich das für sehr schwierig. Was auf jeden Fall wichtig ist und was ja auch wirklich eine Verbesserung ist, ist alternatives Material den Kindern auch mitzugeben. Ne? Also da, wo diese Dinge auf eine andere Art und Weise verhandelt werden, ne? Wo Vielfalt auf eine Art und Weise verhandelt wird, die nicht unbedingt, ne, genau diese Klischees halt irgendwie widerspiegelt. Also das funktioniert ja auch, es muss ja gar nicht unbedingt medial funktionieren. Ich kann auch nonverbal sehr, sehr viel meinem Kind weitergeben an rassifizierten Einstellungen. Und wenn ich nicht bewusst bin über diese Einstellungen, dass ich sie in mir trage und
hast du ein Beispiel dafür?
Ich benutze in meinen Trainings immer ganz gern dieses Bild, wenn ich auf der Straße entlang gehe und es kommt eine Roma-Familie entgegen. Und ich kann meinem Kind ja alles Mögliche erzählen. Ne? Also ich kann meinem Kind erzählen, wir sind alevitisch, wir machen keine Unterschiede zwischen den Menschen, alle Menschen sind gleichwertig. Und wenn uns jetzt aber diese Roma-Familie entgegenkommt und ich nehme mein Kind bei der Hand und greife seine Hand vielleicht ein bisschen fester und ziehe seinen Körper näher an meinen Körper heran, also ne, die emotionale Lesefähigkeit, die Kinder haben, ist so faszinierend. Die sind so gut da drin, tatsächlich Gefühle zu lesen, Körper zu lesen. Und ein Kind liest, ne, dann den erwachsenen Elternteil und liest, da ist Angst, liest, da ist vielleicht irgendwie Abneigung oder sonst irgendwie etwas da. Und ich habe dich vielleicht nicht bewusst in dem Augenblick, ne, weil ich meinem Kind sage, ja, wir sind ja alle gleichwertig, aber unbewusst, ne, trage ich halt Bilder vielleicht dann über Roma etc. und so im Kopf. Und wenn ich mich mit denen nicht kritisch auseinandersetze, dann ist das zum Beispiel ein Moment, wo ich meinem Kind ganz klar signalisiere, da ist Angst, da ist Dislike, ne, was auch immer irgendwie da. Und mein Kind spürt das und nimmt das auf. Ne? Also ich brauche gar nicht unbedingt ne, die fancy Bücher oder so, die das reproduzieren. Das kann eine ganz, ganz, können Mikrohandlungen sein tatsächlich, die uns da prägen und die unsere Kinder auch prägen.
Und in Antirassismus-Trainings zum Beispiel gehst du mit Menschen dann auch auf solche Mikroerfahrungen ein und Menschen reflektieren das? Oder wie sieht so ein Prozess der Reflexion noch näher aus, um halt gerade auch diesen Mikromechanismen auch zu entkommen geht vermutlich sowieso nicht, aber
zumindest das mehr zu reflektieren
und
das ist Archäologie betreiben im Sinne von wenn wir unseren Körper uns vorstellen würden wie eine Ablagerung von Geschichten, ne, und es können ganz ganz unterschiedliche Geschichten sein, ne, es können die Familiengeschichte sein, es können die Geschichte sein von der Gesellschaft, in der wir leben. Es kann die Geschichte sein unserer Bildung, unserer Bildungsgeschichte etc. Ne? Es sind ganz, ganz viele Geschichten stecken in unserem Körper drin. Und in dem Training versuchen wir so ein bisschen diese Geschichten nochmal freizuschaufeln, so den ganzen Schmutz und Sand und Dreck etc. und so weiter oder alles, was sich so vielleicht auch an Schön und an Glitzer etc. irgendwie nochmal so drumherum irgendwie um diese Geschichten irgendwie so angesammelt hat, das irgendwie mal so frei zu machen und nochmal ganz genau auf diese Geschichte zu gucken und auch nochmal ganz genau zu gucken, so was steht eigentlich im Kern dieser Geschichte. Na, und am Ende merken wir häufig, am Ende ist da eine rassifizierte Kultur mit Weißsein im Zentrum. Also das Weißsein ist das Zentrum von auch diesem rassifizierten Denken, sage ich jetzt mal sozusagen. Und das ist das, was wir freischaufeln in dem Augenblick. Na, und es wird häufig deutlich, aber auch erst in dem Augenblick, wenn die Leute sehen, wie wird der andere konstruiert. Also da, wo der rassische andere konstruiert wird, im Spiegel dessen, steckt dann auch die Konstruktion sozusagen des eigenen rassifizierten, dominanten, weißen Selbst.
Ja. Ich kenne das häufig gerade so im internationalen kirchlichen Bereich, dass Menschen ihr Weißsein zum ersten Mal realisiert haben, wenn sie irgendwie im globalen Süden waren, als nicht irgendeine Partnerschaftskirchenreise nach Tansania oder so, dass sie dann das erste Mal, und das auch unabhängig von Alter, also es kann nach dem Abi im FSJ mit 18, 19 sein, es kann aber auch bei Menschen auftreten mit Ende 40 oder so, die dann erst checken, krass, ich bin weiß. Meinst du, ist das kann auch so ein Moment sein, oder? Es kommt dem...
Ja, Und gleichzeitig hängt das auch mit ganz vielen anderen Dingen noch zusammen. Also da steckt auch irrsinnig viel weiße Amnesie, sage ich jetzt mal, mit drin. Ich finde es sehr, sehr faszinierend, dass wenn ich mit BIPOC spreche und ich die Frage, kannst du dich daran erinnern, den ersten Moment, wann du dich als BIPOC erlebt hast, dann erzählen die mir meistens so, ja, ich war so 3, vielleicht 4 Jahre alt, spätestens 5 und dann haben irgendwelche weißen Kinder zu mir im Kindergarten irgendwie gerufen, so, du bist schwarz, du bist irgendwie türkisch oder was auch immer oder so, wir wollen nicht mit dir spielen oder du bist komisch oder was auch immer oder so. Und wenn wir aber die weißen Kinder fragen, sozusagen, könnt ihr euch erinnern, wann ihr diese Kinder gewesen seid, die diesen Ausschluss gemacht haben, dann ist dann keine Erinnerung mehr da. Mhm. Dann ist das vergessen. Und das ist häufig auch, ne, weil das schamvolle Momente gewesen sind vielleicht auch oder so, ne. Und wenn sie, oder wenn sie als Erwachsene dann gecheckt haben, so, oh mein Gott, oder als Teenager gecheckt haben, oh mein Gott. Also diese Momente werden halt irgendwie auch verdrängt. Also diese Initiation ins Weißsein fängt ja eigentlich wahnsinnig früh schon an. Aber es hängt halt, es ist halt eben auch vergraben unter irrsinnig viel Armgefühl und Trauer und Wut und Angst.
Na, im Zweifelsfall hat man dann ja schon als Kind auch Ärger gekriegt, ne? Wenn ich irgendwie im Kindergarten, sagen wir jetzt mal, weiß ich nicht, im Kindergarten vergleicht man die Hautfarbe von BIPOX dann mit Lebensmitteln oder so, dann kommt die Erzieherin und sagt, boah, das macht man aber nicht, hat jetzt auch schon ein paar Antirassismusbücher vielleicht sogar gelesen und so. Und eigentlich würde man dann noch sagen, das ist gut, dass die da interagieren.
Ja.
Aber dann ist ja trotzdem dieses Schamgefühl des Kindes. Wie reagiert man denn dann richtig, in Anführungsstrichen?
Das ist halt quasi, genau, das ist halt quasi die Kunst, ne? Also wie schaffen wir es, mit Kindern über Rassifizierung zu sprechen, ohne halt eben, ne, Scham und Wut und Angst zu reproduzieren, sondern Kindern das Gefühl zu geben, was ihr macht, ist total normal. Mhm. Ne, das ist voll selbstverständlich, dass ihr das macht. Ihr spiegelt uns nur. Mhm. Ne? Und irgendwie, aber auch irgendwie gleichzeitig mitgeben zu können, so, es ist problematisch, dass es so ist. Mhm. Ne? Also eigentlich wollen wir das nicht als Erwachsene, dass es so ist. Aber es ist, ne, über wirklich viele, viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte so entstanden, dass es so ist. Und wie können wir gemeinsam daran irgendwie arbeiten, dass es weniger wird? Und wenn Kinder weniger Scham dabei empfinden, also ihre Racial Literacy zur Schau zu stellen, auch wenn sie es auf einer, sage ich jetzt mal, auf einer, in Anführungsstrichen, negative Art und Weise machen. Ich als Wissenschaftler würde sagen, ist es für mich wertfrei, wie sie ihre Racial Literacy zur Schau stellen. Na, also kann ich dem mit Neugierde begegnen? Kann ich den mit einer Freude am Entdecken begegnen? Und kann ich das sozusagen dann auch Kindern mitgeben, ne? Dass das in uns ist, dass es Teil ist von unserer Prägung, dass es nicht unbedingt was Gutes ist, etwas, was wir eigentlich, ne, wenn wir bestimmte Werte in uns haben, ja nicht möchten. Genau, und es wird ja auch einfacher, wenn sie es nicht verdrängen, sondern wenn sie eigentlich, ne, einen positiven Bezug auch im Entdecken sozusagen von diesen Dingen in sich herstellen. Und dann werden sie es vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle reproduzieren, verstehen, sie reproduzieren. Also, ne, das ist nicht ein individuelles Fehlverhalten in dem Augenblick, sondern nur ein Ausdruck von einem strukturellen Phänomen.
Und da sprichst du auch was Wichtiges an, weil das ist ja auch so ein bisschen das Ziel bei Phoenix, dieser Prozess, dieser Weg von der Lesefähigkeit hin zum Reflexionsvermögen, also dieses unbewusst Erlernte hin zu dem reflektierten, okay, so bin ich geprägt. Das soll ja auch nicht so ein Selbstgeißelungsprozess sein. Also, dass man sogar sagt, Antirassismus kann auch Spaß machen. Also, diesen Prozess, dieser Wandel kann auch Freude bereiten, wenn man sich damit beschäftigt und eben nicht sich auf Schuld und Scham konzentriert, sondern darauf, okay, so bin ich geprägt, das habe ich erlernt schon im Kindesalter und wie kann ich jetzt damit umgehen, damit so ein Wandel stattfinden kann. Wie beobachtest du das als Trainer, als Wissenschaftler, aber auch so, wenn du diese Prozesse begleitest, wie sind da so die Erzählmuster bei den Trainings, vor allem auch nach den Trainings, wie sieht so ein Wandel aus? sowohl bei weißen Teilnehmenden von Antirassismus-Trainings als auch bei BIPOC-Teilnehmenden bei Empowerment-Trainings.
Ich würde das vielleicht als... Das
ist wahrscheinlich sehr individuell, aber genau.
Ja, ich würde das wahrscheinlich als vielleicht sowas wie Sinnhaftigkeit oder Sinn machen verstehen, also was im Training passiert, dass ne, weiße Leute verstehen auf einmal, sie sind Teil von Strukturen, ne? Sie sind Teil von einem dominanten Narrativ. Ne? Sie sind vielleicht nicht in bestimmten Situationen nicht unbedingt immer das Individuum, von dem sie eigentlich geprägt werden, dass sie das, ne, von dem sie denken, dass sie das sind. Sie lernen auch vielleicht ein Stück weit zu verstehen, dass sie viel, viel fremdbestimmter sind, als sie es eigentlich sein möchten. Dass sie viel besser in rassifizierten Strukturen eigentlich funktionieren, als sie es von sich annehmen würden. Oder vielleicht auch selbst von sich wünschen würden. Und BIPOCs auf der anderen Ebene, die verstehen, dass sie nicht allein sind. Dass sie aber auch, also, wie kann ich das beschreiben? Also, sich nochmal in ihrer Komplexität selbst wahrnehmen können und nicht in diesen dominanten Narrativen, die sie immer kleiner, immer kleiner, immer weniger machen. Und aber auch gleichzeitig ein Stück weit Handlungsfähigkeit, Selbstwirksamkeit wiederentdecken. Und das ist auch, würde ich sagen, eine Form von Sinn machen, im Sinne von, ich mache Sinn aus dem Leiden, das ich erfahren habe. Und das trifft vielleicht auch auf beide auf eine gewisse Art und Weise zu, also sowohl auf das Empowerment-Training als auch auf das Antirassismus-Training. Ich sage immer ganz gerne in meinen Trainings, Rassifizierung erzeugt Leiden in uns als Menschen, weil wir halt eben nicht mehr verbunden sind auf eine menschliche Art und Weise miteinander, sondern weil wir verbunden sind miteinander über diese Konstrukte, und das nimmt uns etwas. Das nimmt uns eine Form von Zugang, von Verbindung, von menschlichem Miteinander. Und wenn wir das aber auch erkennen in den Trainings, dann gibt es uns halt auch die Möglichkeit, uns wieder in die Richtung hinzuentwickeln, zu einer menschlichen Verbindung. Da so quasi wieder hinzuarbeiten.
Das ist ja letztendlich auch das, was Phoenix will. Also, dass wir in Verbindung treten, auch als BIPOC und Weiße. Und es gibt bei Phoenix Antirassismus-Trainings und es gibt Empowerment-Trainings für BIPOCs. Und dann gibt es ja auch die Gesamttagung zum Beispiel und andere Begegnungsorte, in denen BIPOCs und Weiße dann auch zusammenkommen. Jetzt haben wir so ein bisschen auf so einer Metaebene von Verbindung und so gesprochen. Wie würdest du sagen, wenn Menschen so aus so einem Training gehen, sei es jetzt ein erstes Training oder auch ein Folgetraining, wie kann diese Verbindung denn dann wieder aussehen? Also wie, und oder vielleicht anders gefragt, wie diese Selbstreflexion, die dann ja auch fortlaufend ist, wie kann die im Alltag praktisch werden oder in der Verbindung praktisch werden?
Ich glaube nicht, dass Selbstreflexion irgendwie ein Selbstzweck ist. Also ich glaube tatsächlich, dass Selbstreflexion auf eine Art und Weise funktioniert, dass am Ende auch ein selbstreflektiertes Handeln bei herauskommt. Und wenn ich anfange, ganz, ganz neu mit mir selbst in Beziehung zu treten, und das ist ja häufig das, was Leute machen nach einem Antirassismus-Training, also oder auch nach einem Empowerment-Training. Sie treten mit sich selbst auf eine ganz andere Art und Weise, auf eine neue Art und Weise in Beziehung. Dann verändert sich auch etwas in der Art und Weise, wie sie mit ihrem Gegenüber in Beziehung treten. Und das ist natürlich auch ein langer Prozess. Es bedeutet nicht, dass Leute aus dem Training herauskommen und dann keine Fehler machen oder perfekt sind. Aber vielleicht lernen sie besser mit ihren, also mit dieser Erwartungshaltung umzugehen an sich. Vielleicht lernen sie halt eben zu verstehen, Weißsein erwartet von mir, dass ich perfekt bin. Weißsein erwartet von mir, dass ich alles tun kann und alles, ne, irgendwie möglich machen muss, etc. und so weiter und so fort. Und wenn ich das aber loslasse und einfach zurücktrete und sage so, nee, ich bin ein Mensch und ich werde auch Dinge irgendwie vergeigen, dann, ne, also kann ich lernen, da auch mit mir selbst, mit mehr Selbstmitgefühl umzugehen.
Ich habe schon öfter von Menschen, die ein Training gemacht haben bei Phoenix, hinterher gehört, ich habe mich angemeldet, weil ich dachte, es geht um Rassismus. Aber es geht um viel mehr. Und das ist auch das, was du gerade so beschreibst, ne? Also in Kontakt mit mir selbst zu kommen. Nochmal auch, gerade in Kirche habe ich schon Trainings erlebt, wo Menschen gesagt haben, das ist so krass, dass ich in so einen Raum komme, in so einem Training, wo ich nicht so bewertet werde. Austin hat das im letzten Podcast oder im letzten Jahr im Podcast bei uns auch erzählt, dass es eine Fahrperson gab in einem Training, die seine Freundlichkeit sehr skeptisch wahrgenommen hat. Und als weiße Person 3 Tage, es war so ein 5-tägiges Training, und 3 Tage lang dachte, der will mich doch verarschen. Das meint er doch gar nicht ernst.
Das ist eine Falle.
Das ist eine Falle. Der ist jetzt so freundlich zu mir als weiße Person, um dann hinterher so richtig zuzuhauen, ne? Und als die Person dann gemerkt hat, nee, das meint er wirklich ernst, hat das auch viel mehr Auswirkungen gehabt als jetzt nur das Thema Antirassismus, sondern auch, wow, hier ist so ein bewertungsarmer Raum. Und es geht wirklich um Verbindung und es geht nicht darum, meine Schuld als weiße Person zu suchen. Es geht nicht darum, jemanden zu beschämen, sondern es geht auch um Transformation, Heilung, um in Kontakt mit mir selbst zu kommen und so weiter. Die Schwierigkeit dabei ist dann ja aber, wieder zurückzukommen zum Thema Rassismus, oder?
Ich weiß nicht ganz genau, was du meinst.
Oder ist Rassismus, also sind wir so sehr von Rassismus geprägt und auch von manchen Logiken von Antirassismus, vielleicht auch nochmal gerade so im Raum von Kirche mit Schuld und Scham geprägt, dass das eigentlich Auswirkungen auf unsere komplette Identität auch hat. Auch das Weißsein so sehr im Zentrum steht, auch die Logik von eurozentrischem Denken und alles, was so Weißsein auch mit sich bringt, dass das so sehr unsere ganze Identität bestimmt, dass wir, bevor wir uns mit Antirassismus beschäftigen vielleicht, also gerade auch weiße Personen, gar nicht merken, wie gravierend die Auswirkung auf ihr komplette Dasein und ihre Identität eigentlich hat.
Ja, also ich kann mich erinnern, vielleicht ist es ein ähnliches Beispiel von einer Person, die bei mir im Training war und die auch selber als Antirassismus-Trainerin, Antidiskriminierungstrainerin gearbeitet hat in dem Bereich und lange Zeit irrsinnig damit zu kämpfen hatte, mit meiner Haltung, die humorvoll gewesen ist, die weich gewesen ist.
So ein ganzes Thema.
Ja.
Schlimm.
Ja. Ne, also die warm gewesen ist und so, ne? Und also ganz, ganz wirklich bis zum Schluss irgendwie damit zu kämpfen hatte. Und als ich dann zum Schluss davon gesprochen habe und gesagt habe, dass die Prägung ins Weißsein eine Gewalterfahrung ist. Also dass es nicht etwas ist, was an dem kindlichen Subjekt vollkommen ohne Schaden vorbeigeht, sondern es fügt diesem Kind Schaden zu. Da wird Gewalt angetan, symbolische Gewalt wird angetan, diesem Kind.
Dem weißen Kind.
Auch dem weißen Kind, ja, um in einem weißen System zu funktionieren. Und was ich halt, ne, kenne aus anderen politischen Räumen, dass die halt eben dann humorlos sind, dass sie dann halt eben zwanghaft sind, ne, dass sie gewaltvoll sind. Obwohl sie eigentlich auch versuchen, vielleicht Dinge kritisch zu betreiben. Aber das ist halt, ne, auf einmal steckt diese Gewalt dieser Kultur, die wird in diesen Momenten dann nochmal deutlich. Ne, das Weißsein dieser Kultur wird in diesen Momenten nochmal deutlich, die sich dann halt dann auch nochmal in dieser Gewalt dann auch zeigt. Ne, und in dem Augenblick, wo ich gesagt habe, uns geht es nicht darum, eine Gewalterfahrung durch eine andere Gewalterfahrung zu ersetzen, da hat es angefangen, bei ihr Klick zu machen. Und da hat sie sozusagen verstanden, warum wir halt eben nicht da sitzen und mit Leuten auf dem Finger auf Leute zeigen und sagen, ihr haltet euch wie Idioten, Idiotinnen oder den Leuten eine runterhauen wollen oder so, sondern dass wir halt echt den Leuten mit Wärme begegnen, mit, ich weiß nicht, ob ich das L-Wort auch hier sagen kann, jetzt in dem Fall, aber mit Liebe begegnen, sage ich jetzt mal so, ne? Also, aber zumindest nicht versuchen halt, ne, diese Gewalt zu reproduzieren. Mhm. Ja, und insofern, klar, ist dieser Teil, also ist diese Gewalt ein unglaublicher starker Teil unserer Identität. Und wenn wir das nicht verstehen, dann reproduzieren wir sie in allen möglichen anderen Beziehungen halt dann auch eben wieder. Und dann ist es halt auch, ne, auf einmal strange, dann kommen Leute in unseren Raum und dann versuchen wir, einen möglichst gewaltfreien Raum zu erzeugen und, ne, und Leute finden es gar nicht so leicht zum Teil oder sind dann überrascht davon, dass ein antirassistischer Raum, dass ein politischer Raum versucht, gewaltarm zu sein. Ja.
Diese Abwehrhaltung, die dann häufig zutage tritt, bis sie dann vielleicht durch die Methoden, die du die bei Phoenix angewendet werden, vielleicht überwunden werden können, hin zu so einem Transformationsprozess statt zu so einem Abwehr-Defensiv-Reaktion. Du hast eben schon beschrieben, wie du versuchst, solche Räume, also möglichst wertarme Räume, Wärme, Humor, liebevoller Umgang, auch gewaltarme Sprache zum Beispiel. Aber diese Defensivreaktion oder diese Abwehrhaltung wird ja auch erzeugt dadurch, dass das mit Scham und Schuld verbunden ist. Also man will sich gar nicht so hineinbegeben in diesen schmerzvollen Raum, den man vorher vielleicht nicht reflektieren musste, weil man als weiße Person zur Norm gehörte und sich gar nicht damit auseinandersetzen musste. Und jetzt hat man in der Regel ja sich freiwillig hineinbegeben in diesen Raum. Also meistens, also es gibt natürlich schon auch Trainings, die zum Beispiel vom Arbeitgeber so gebucht wurden für die Mitarbeitenden. Aber in der Regel sind die Teilnehmenden ja freiwillig da. Und sind dann vielleicht auch so darauf vorbereitet, okay, das wird jetzt hart, das wird jetzt schmerzhaft, das wird jetzt, hier wird jetzt dieser ganze, ja, das hier gehe ich vielleicht nicht ganz ungeschoren raus, weil hier wird dann irgendwie ausgepackt. Wie schafft man das, sich mit dieser Scham oder mit diesen Schuldgefühlen auseinanderzusetzen, die zu bearbeiten, ohne dass das Weißsein wieder im Zentrum steht? Weil du sprachst vorhin, dieses rassifizierte System stellt das Weißsein ins Zentrum. Und wie kann man diesen Transformationsprozess gestalten, ohne dass das wieder passiert, nur halt auf andere Weise?
Scham ist eine Phase und eine sehr wichtige Phase. Aber es ist kein Raum. Und Scham braucht auch keine Bühne. Also ich glaube, wenn ich Scham auf eine Bühne irgendwie zur Schau stelle, ne, dann geht es mir, glaube ich, um was anderes. Aber nicht um das Aufarbeiten dieser Scham. Ich glaube, das Aufarbeiten der Scham ist ein relativ stiller, leiser Prozess, den jede Person mit sich selbst auszumachen hat. Und genau, und gleichzeitig aber auch verstehen sollte, also die Scham wird einen nicht umbringen. Sie ist da, klar fühlt sie sich nicht angenehm an, aber sie spricht halt eben auch zu uns und sie sagt halt auch irrsinnig viel. Sie sagt halt auch, dass halt eben dem Kind auch Dinge angetan wurden, die nicht gut gewesen sind, die nicht schön gewesen sind, die nicht heilsam gewesen sind. Und was ich sehr, sehr spannend finde, ist, dass auch häufig Personen, also neben der Scham, auch manchmal Ekel benennen. Ne, und Ekel empfinde ich, wenn ich etwas Toxisches, sage ich jetzt mal zum Beispiel, eingenommen habe oder so in meinen Körper. Ja. Ne, und ich glaube, dass die Scham damit in Verbindung ist, ne, mit diesem, da ist etwas Toxisches in dem Körper. Und die Scham kann aber helfen in dem, also in dem emotionalen Durchleben dessen, was da als Kind sozusagen uns angetan wurde. Aber irgendwann überwinde ich sie auch und bleib nicht in ihr gefangen, weil sonst bewege ich mich eher auf so einem Level von Selbstgeißelung. Und dann sind wir wieder eher bei so christlichen Selbstbildern, sage ich jetzt mal, gerade wenn ich von Selbstgeißelung spreche, nur wobei alevitische Leute da auch mithalten können.
Ach, das beruhigt uns aber.
Ne, aber da steckt ja, also ne, da kann auch ein gewisser Narzissmus drin stecken, sage ich jetzt mal. Ne?
Ja.
Das ist ja wahrscheinlich
so eine Identifizierung über den Schmerz, den man sich selbst
Ja. Und das ist aber dann nichts Heilsames. Es ist halt dann nicht wirklich, ich arbeite etwas auf, ich lasse etwas los und gehe dann weiter.
Jetzt in Phoenix wird ja auch gearbeitet mit, ich sag mal, nicht westlichen Ansätzen, die eben versuchen, nicht diese Logik, die du gerade beschrieben hast, auch nochmal zu befeuern und zu befördern. Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Stichwort Ubuntu oder auch andere relationale Ansätze, wo du sagen würdest, ja, das sind eigentlich so Ansätze, da sollten wir, oder da es wäre lohnenswert, sich damit nochmal ein bisschen mehr auseinanderzusetzen, um auch von dieser Logik ein bisschen Abstand zu gewinnen?
Na, das sind eigentlich sehr, sehr existenzielle Fragen, weil wenn wir von Entmenschlichung sprechen, oder wenn ich von Entmenschlichung spreche, ne, also Rassifizierung als eine Form von Entmenschlichung, dann kommen wir zu einer ganz, ganz zentralen Frage. Und das ist nämlich, was ist der Mensch? Und das Christentum hat zum Beispiel, ich weiß, es gibt nicht das eine Christentum, aber da gibt es eine Vorstellung davon, was ein Mensch ist. Ne? Ich weiß nicht, ob vielleicht auch Jesus als der perfekte Mensch, ob das, ne, das kenne ich zum Beispiel aus dem Sufismus, dieses Bild, Jesus als der perfekte Mensch und so weiter. Ne? Das ist ja so eine Idee in dem Prozess des Aufwachsens. Und wenn wir, ne, du hast Ubuntu genannt, ne? Also eine Person wird eine Person durch andere Personen, ne? Also wieder das Menschsein, das sich in den Beziehungen widerspiegelt. Ne? Wenn ich meinem Gegenüber Menschsein nicht erlaube, erlaube ich es auch mir selber nicht. Mhm. Wenn ich meinem Gegenüber Menschsein möglich mache, dann mache ich es auch mir selber möglich. Und im Alevitischen gibt es zum Beispiel auch diese Vorstellung, dass Menschsein nicht ein Status ist, sondern etwas, das wir versuchen eigentlich zu erreichen, also ein Ziel, etwas, wo wir versuchen, um hinzugehen, uns hinzubewegen. Also Menschlichkeit wie ein Wert ist, wo wir sagen, okay, der soll uns leiten, der soll uns begleiten, der soll ein Kompass für uns sein, wo wir hin möchten. Und aber was dieses Menschsein am Ende ist, ist immer noch Verhandlungssache, würde ich jetzt mal sagen. Das Problem ist, dass wir im Augenblick nicht auf einem Level sind, wo wir gleichwertig darüber diskutieren können, was Menschsein ist. Und die Ideologie des Rassismus, spannenderweise, ist im Grunde genommen auch, dass gesagt wird, weiße Menschen sind ganz Mensch. Mhm. Und nicht weiße Menschen sind weniger Mensch. Deswegen ist es auch okay, wenn wir sie ausbeuten, wenn wir sie unterdrücken, wenn wir sie vernichten. Das ist ja die Ideologie des Rassismus. Das heißt, ne, die dominanten Weißen sagen, wir sind ganz Mensch. Ihr seid das nicht. Ihr müsst da noch hinkommen. Ihr müsst erst noch irgendwie
euch entwickeln.
Ihr müsst irgendwie noch Hochhäuser bauen aus Stahl und eure Umwelt irgendwie noch vergiften etc. und so weiter und so fort, ne? Und Atomwaffen bauen und so weiter, damit ihr sozusagen, damit wir uns hier auf Augenhöhe begegnen können. Ja, und dann gibt es aber auch Vorstellungen, wie das Pluriverse, die halt sagt, naja, also ne, wir müssen nicht alle gleich sein, aber wir dürfen alle Mensch sein oder wir sollten alle Mensch sein, wir sollten alle also menschlich sein. Und das ist nochmal eine andere Verhandlungsebene. Also eine andere Verhandlungsebene sozusagen wegzukommen von diesen dominanten Vorstellungen und auf Vorstellungen nochmal zurückzukommen, die halt vielleicht auch weniger bekannt sind von dem, was Menschsein bedeutet. In einigen indigenen Vorstellungen, ne, gibt es ja dieses Bild von Pachamama, kann ich Mensch sein ohne Natur? Und wir sagen, ja, viel Spaß dabei, ohne Natur Mensch zu sein. Wenn du die Natur zerstörst, dann zerstörst du also den menschlichen Lebensraum. Das ist doch Irrsinn. Also du und Natur, also du bist auch quasi als Mensch, bestehst du aus Dingen, die nicht unbedingt menschlich sind. Ne? Und das ist, glaube ich, also für westlichen Kontext mit dieser Vorstellung von ich denke, also bin ich, ne, das ist, glaube ich, total schwierig zu erfassen. Ne, der Körper ist irgendwie eine Maschine oder so. Ne? Das sind dann so westliche Vorstellungen oder so. Und halt eben nicht, mein Körper besteht ja aus Dingen, die nicht menschlich sind. Weißt du, was ich meine?
Mhm. Nee, ja? Erklär noch mal kurz.
Hier dieses autark, oder erklär du.
Ja, also das gibt es auch im Buddhismus, ne? Diese Vorstellung von ich bestehe aus diesem Tee, den ich eben gerade getrunken habe. Das ist ja nicht, das ist ja kein Mensch.
Ja.
Also ich wurde geboren aus irgendwie genetischen Material, was irgendwie zusammengekommen ist, das vielleicht auch vorher nicht in der menschlichen Form gewesen ist oder so. Ne, also daraus bestehe ich. Und ich werde auch wieder die Energie meines Körpers wird sich wieder irgendwie in etwas entwickeln, was vielleicht auch nicht menschlich ist, wieder, sage ich jetzt mal. Ne? Also vielleicht wird es dann, klar, wenn ich jetzt poetisch denke, ne, wird es irgendwie eine Blume oder es wird eine Wolke oder so, ne? Es kann natürlich auch irgendwie einfach nur erstmal ein Dunghaufen werden oder sonst irgendwas. Wisst ihr, was ich meine? Also da stecken wir in einem Kreislauf, ne? Und da sind wir verbunden. Und wenn wir diese Verbindung halt nicht sehen und wahrnehmen, dann haben wir halt einfach eine Vorstellung von, dass wir irgendwie in uns existieren. Aber wir existieren eigentlich miteinander und auch das gehört auch das Miteinander der Natur.
Jetzt bin ich Hörerin dieses Podcasts, höre dir zu, wie du redest und denk, ja, das ist mir schon klar. Also, wenn ich sterbe, werde ich in der Erde verbuddelt, dann kommen die Würmer oder auch nicht, weil ich verbrannt bin und ich werde zur Erde. Sagen wir ja auch im Christentum bei jeder Beerdigung, ne? Erde zu Erde, Staub zu Staub und so. Ist uns ja auch klar. Außerdem das, was du gerade von Menschenrassen gesagt hast, der weiße Mensch ist der perfekte Mensch und die anderen sind in Abstufungen, schwarze, weiße, rote, gelbe, Gott hat sie alle lieb, das singen wir doch. Und ich sehe das gar nicht so, wie du das sagst. Also ich habe eine schwarze Freundin und die sehe ich genauso als Mensch an. Und meine Kinderbücher habe ich eigentlich auch reflektiert. Ich finde den Punkt nicht so richtig. Und das mit Verbindung und so, da bin ich auch für. Und das sind wir auch in der Kirche für. Natürlich, wir sind doch verbunden, auch in der weltweiten Ökumene. Wir haben Kirchenpartnerschaften. Also ich bin total eng auch mit dem Pfarrer aus dem Kongo. Wir haben seit 30 Jahren eine Kirchenpartnerschaft und unterstützen uns. Und die sind auch so dankbar. Und wir auch, weil wir lernen ja auch was von denen. Ne? Also das... Wie reagierst du auf mich jetzt als Hörerin, wenn ich das so sage und sage, ich verstehe deinen Punkt irgendwie nicht so richtig?
Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir dann an den Punkt kommen von, also wie ehrlich wollen wir mit uns selber sein? Also ich glaube, Wahrnehmung ist der allererste Schritt in dem, was kritische Selbstreflexion bedeutet. Also, was ich sagen kann oder was ich als Sozialwissenschaftler sagen kann, wofür ich mich hinstellen würde, ist, dass ich sagen würde, wir sind alle rassifiziert.
Also du und ich auch.
Wir sind alle rassifiziert. Alle in der Gesellschaft sind rassifiziert. Es gibt keine Person, also jetzt, wenn wir von europäischen oder westlichen Gesellschaften sprechen, in denen die Menschen nicht rassifiziert sind. Wir sind alle rassifiziert. Also Rassifizierung ist auch ein globales Phänomen, also ein globales Problem. Wir sind alle rassifiziert.
Also in Tansania auch?
Auch, okay. Ja. Wir sind nicht frei davon. Also es ist, ne, kann also regionale Unterschiedlichkeiten geben, aber wir sind alle rassifiziert. Mhm. Michael Benton spricht von der Rassifizierung des Globus zum Beispiel. Ne? Also wie ein historischer Prozess, so wirklich versucht wurde, alle Teile der Welt zu rassifizieren. Es mag vielleicht hier und da irgendwelche indigenen Gesellschaften geben, wo das nicht angekommen ist. Aber den meisten ist es mittlerweile angekommen. Wir sind nicht frei davon. Wir stecken alle da drin. Und wenn wir wirklich was verändern wollen, dann ist, glaube ich, einfach eher so diese Frage von, wie ehrlich traue ich mich anzugucken und meine eigene Prägung anzugucken. Und gleichzeitig aber würde ich auch sagen, ich habe jetzt auch nicht hier den Anspruch auf die absolute Wahrheit oder also den habe ich, glaube ich, nicht. Also das sind alles Ideen und Konzepte, die helfen sollen und verstehen sollen, wie Rassifizierung in uns funktioniert. Und wie es uns aber auch möglich werden kann, aus dieser Rassifizierung auch wieder herauszukommen. Weil die ist nicht statisch. Die ist nicht, also ne, wir sind nicht essentiell rassistisch als Menschen oder so. Wir haben nicht ein Rassismus-Gen in uns, sondern das ist wirklich erlerntes Verhalten. Da gibt es genug Forschung zu. Mhm. Und alles, was gelernt werden kann, meines Erachtens, kann auch wieder verlernt werden. Mag vielleicht einfacher sein bei anderen Dingen, kann schwieriger sein bei anderen Dingen, je nachdem, wie tief die Sachen gehen. Aber ich sehe, dass es möglich ist.
Also sagen wir mal, ich als Mensch habe angefangen, das zu reflektieren. Wir alle sind rassifiziert. Es ist aber auch ein Zustand, den man gelernt hat und den man auch wieder entlernen kann. Wie sieht das für dich auch praktisch aus? Also welche Schritte kann man da gehen, sowohl individuell als auch institutionell zum Beispiel? Weil es ist ja nicht nur so, dass wir als Menschen rassifiziert sind, sondern auch unsere Systeme, unsere Institutionen, unsere ganze Gesellschaft ist rassifiziert. Also was sind für dich so praktische oder Schritte in der Praxis, die zu dieser Überwindung führen können?
Also wenn wir individuell anfangen, dann geht es halt darum, ne, sage ich jetzt mal, um diese biografische Arbeit. Ne, ich glaube, darin sehe ich halt einen großen, wichtigen Kern. Also all diese Geschichten, die uns am Ende zu der Person gemacht haben, der wir sind, sich die nochmal anzugucken, ne, sich die anzuschauen und da hineinzugehen. Als Institution geht es, glaube ich, dann um diese Frage von, also erstmal herauszufinden, wie ist die Institution eigentlich strukturiert? Ne? Also davon erstmal einen Überblick zu bekommen und zu schauen, wer sitzt an welchen Positionen zum Beispiel, kann das ja auch bedeuten. Es kann bedeuten, wer ist die Person, die die Toiletten putzt und wer ist die Person, die Entscheidungen trifft? Ne? Wie sehen diese Personen aus? Wo kommen die her? Warum sind die an diesen Positionen geraten und so weiter und so fort. Und dann stellen wir häufig fest, dass es nicht zwingend immer die Leistung der Person gewesen ist, warum sie an den Punkt gekommen sind, sondern dass rassifiziertes Denken dazu beigetragen hat, dass Institutionen dann eben auch rassifiziert strukturiert sind. Ne? Also wer sind die EntscheidungsträgerInnen, und wer sind die Personen,
die Zugänge werden, wurden so bestimmt, ja.
Genau. Und wenn ich davon eine Analyse habe, ne, dann kann ich sagen, okay, was brauchen wir als Organisation, damit sich da etwas, was sich da etwas verändert. Und dann gibt's keine Ahnung, ne, kannst du eine Steuerungsgruppe gründen, einen Leitungskreis etc. Ne, also es geht dann alles so in Richtung Organisationsberatung und so, ne. Aber es sind alles tatsächlich praktische Schritte, die es möglich machen, als Organisation oder als Institution zu sagen, wir werden anders, ne, oder wir möchten etwas verändern, nicht nur Symbolpädagogik, also Symbolpolitik zu betreiben.
Das ist jetzt so ein Trendthema, das ist jetzt dran, das müssen wir machen.
Genau, beziehungsweise jetzt ist die Mode wieder auch vorbei, wo Trump da ist und sagt halt irgendwie, brauchen das nicht mehr.
Ja, die, in der Kirche ist sie schon
DEI
auch
ist,
in der Kirche ist sie noch da,
DEI
sehr gut.
DEI ist schon wieder out, oder
ja.
Diese Wokeism.
Genau. In der Kirche ist sie noch da, das ist auch gut. Ich hoffe, das bleibt auch weiterhin so.
Kirche ist sowieso immer so ein bisschen, hinkt immer so ein bisschen hinterher. Ist ein bisschen langsamer.
Ja, aber das würde ich da jetzt tatsächlich gar nicht so kritisch sehen. Das ist schon echt gut, dass die noch da ist. Liebe HörerInnen,
es ist
gut, dass ihr da seid.
Nein, ich meine, dass es dauert immer so ein bisschen, bis so ein Prozess anfängt. Und in der Kirche, ich habe schon das Gefühl, dass Kirche da manchmal so ein bisschen schwerfälliger ist. Sowas anzugehen.
Ja, in manchen Sachen.
Anzufangen.
Ja, in manchen Sachen sicherlich. Social Media, KI sind da so Stichworte oder so. Oder auch nicht mehr parochial zu denken und der Gottesdienst sonntags morgens. Das sind solche Sachen schon. Aber beim Thema Antirassismus begegnen mir schon, bei aller Kritik, für die ich ja auch öffentlich stehe und so, begegnen mir schon Menschen in der Kirche, die wirklich auch auf der Suche sind nach anderen Möglichkeiten, nach echter Diversität, die auch teilweise wirklich verzweifelt sind, weil Kirche so weiß ist und oder halt mit Widerständen reagieren, aber schon, wie sagt man so schön, dass sie jetzt am rechten Fleck haben oder so, wobei
aber,
rechts jetzt auch schwierig ist.
Aber das ist ja auch so eine Abwehrhaltung, ne? Zu sagen, okay, Wokeism und DEI das haben wir jetzt, das ist schon vorbei. Also wie kurz da auch dieser Zeitraum in dem man das, also wie schnell man wieder darauf übergegangen ist zu sagen, das ist ja Gutmenschentum und das ist schon wieder total out, ist ja auch bezeichnend. Man möchte sich ja nicht wirklich damit beschäftigen.
Das ist halt, ne, dieses ethische Spiel, das die Dominanzgesellschaft dann treibt, ne, dass bestimmte Dinge dann vielleicht für eine Zeit lang irgendwie halt dann hip sind und Mode sind, und dann sind die aber auch wieder vorbei und dann ist auch sowas wie NS möglich, wisst ihr, was ich meine? Also ich bin da auf jeden Fall wahnsinnig, wahnsinnig vorsichtig. Aber wenn wir jetzt nochmal auf Kirche zurückkommen, ne? Also Kirche ist in meinen Augen eigentlich es ist ja auch eine Beziehungsinstitution.
Mhm.
Ne? Also da geht's um die Beziehung zu Gott, da geht's um die Beziehung zur Gemeinde etc. und so weiter und so fort. Ne? Also auf einer Ebene ist Kirche prädestiniert, sage ich jetzt mal, gerade für diese Arbeit von, also wenn wir das jetzt mal Rehumanisierung nennen wollen, sagen wir jetzt mal so, ne, da wieder hinzukommen. Und ich glaube vielleicht, ich weiß nicht, du hast es eben auch nochmal so nach konkreten Beispielen genannt, also ich weiß nicht, ob so dieses, also nochmal kurz innezuhalten bei sich manchmal, wenn wir eine Situation erleben, und dann nachzuspüren, was fühle ich in dieser Situation, was löst diese Situation in mir aus. Und dann im nächsten Schritt sich zu fragen, sozusagen, wie kann ich jetzt hier gerade menschlich handeln in dieser Situation. Na, wir sprechen von Mikrohandlungen. Ne? Wenn mir eine Person irgendwie sagt, so, oh, das war jetzt rassistisch gewesen, schaffe ich es in dem Augenblick, 20 Sekunden lang diese Scham erst einmal auszuhalten und mit der zu sitzen, die einfach nur zu halten, schaffe ich das? Was passiert? Explodiert dann mein Kopf? Wahrscheinlich nicht. Wisst ihr, was ich meine? Wahrscheinlich nicht.
Aber das ist ja häufig auch so ein Wunsch von Leuten, ne? Die wollen dann sofort das Patentrezept, was machen wir jetzt? Schritt 1, 2, 3, was kann ich machen, um möglichst schnell wieder hier rauszukommen aus diesem Gefühl und das Problem zu lösen.
Genau. Und das braucht sozusagen, es braucht was counterintuitive in dem Sinne.
So eine Entschleunigung.
Genau, eine Entschleunigung in diesem Innehalten. in diesem, okay, was ist hier gerade los? Was wird hier irgendwie gerade in mir ausgelöst? Ne? Und schaffe ich es auch, dieses Fehlverhalten in dem Augenblick, also nicht als ich bin eine schlechte Person, weil ich das gemacht habe, wahrzunehmen, sondern ich habe hier einen Fehler gemacht. Ne? Das macht mich nicht zu einem schlechten Menschen, das macht mich menschlich, dass ich einen Fehler gemacht habe. Schaffe ich es, in dieser Scham zu sitzen? Und schaffe ich es aber auch im nächsten Schritt, menschlich zu handeln? Und der Person, ne, die mir sagt, die mir signalisiert, dein Verhalten schmerzt mich. Ne, dein Verhalten, das tut mir weh. Schaffe ich es dann mit trotzdem, ne, also dieser Person, menschlich zu begegnen und menschlich zu reagieren?
Ich muss gerade daran denken, in meinem ersten Buch habe ich darüber geschrieben und manchmal zeige ich auch in Workshops kleine Filmausschnitte aus dem Dolls Project, wo kleine Kinder vor schwarzen und weißen Puppen sitzen und die Entscheidungen treffen müssen, welche Puppe ist intelligenter, welche schöner, welche lade zum Kindergeburtstag ein, welche kriegt öfter Ärger von der Lehrerin oder wie auch immer. Und dann ja die schwarze Puppe mit mehrheitlich negativen Eigenschaften in Verbindung gebracht wird von Kindern und die weiße Puppe mit positiven.
Mhm. Und zwar sowohl von weißen als auch von Pearson-Kindern. Ja. Ja.
Und ich finde es interessant zu beobachten, dass sowohl in Workshops oder auch in Lesungen, ich erwarte ja von den Menschen, die mir zuhören, jetzt keine Reaktion darauf. Ich zeige ja nicht diesen Film oder lese diesen Abschnitt aus meinem Buch vor und sage so, und jetzt positioniert ihr euch mal. Wie habt ihr euch als Kinder entschieden? Also die Leute sollen eigentlich erstmal nachspüren. Dann erzähle ich natürlich auch, dass das jetzt nicht nur eine einmalige Aktion war, Kinder zu befragen, sondern dass das an unterschiedlichen Teilen der Welt, zu unterschiedlichen Zeiten, mit Kindern, mit unterschiedlichen Kindern durchgeführt wurde und dass das Ergebnis eigentlich immer gleich war in den letzten, weiß ich nicht, 60 Jahren oder so. Und ganz oft gibt es eine Person im Raum, die sich dann meldet und sagt, ich hatte als Kind aber eine schwarze Puppe. Und die habe ich total geliebt. Die war meine Lieblingspuppe. Und das sind so Momente, wo ich ganz oft so denke, ja, da hätten jetzt auch die 20 Sekunden ganz gut getan. Ne? Einfach mal wirken zu lassen. Also gleich auch nicht nur vor sich selber, sondern auch vor der gesamten Gruppe zu zeigen, du sagst gerade, statistisch ist das so, ich bin aber anders. Ich hatte eine schwarze Puppe. Ich hätte die schwarze Puppe gewählt. Und all das, was ich so an Statistik und so dann auch gerade gesagt habe, zu widerlegen, ich bin ja die bessere Person. Und ich melde mich jetzt auch, um es nicht nur mir selber zu sagen, sondern auch der ganzen Gruppe um mich herum. Das kann natürlich auch sein, dass das so war, dass man eine schwarze Puppe hatte und die besonders schön fand und so. Das will ich den Menschen individuell gar nicht absprechen. Und deswegen rede ich so häufig auch davon, dass auch in der Kirche Antirassismus auch eine seelsorgerliche Aufgabe ist, um genau diese Räume zu schaffen, dass wir müssen uns nicht melden und erzählen, dass wir eine schwarze Puppe hatten und dass das bei uns ganz viel besser ist, sondern es geht darum, nachzuspüren und es geht darum, zu begreifen, was hat Rassismus mit mir gemacht, ob als weiße Person, ob als BIPOC-Person, was hat diese Gewalt auch, die, finde ich, in diesem Dolls-Project schon sehr, sehr deutlich wird, was hat die mit mir gemacht und wo kann ich da nachspüren? Denn wir sitzen da alle im selben Boot, da kann sich niemand von uns rausnehmen, auch wenn es da eine schwarze Puppe gab, die so schön war oder so. Also
ja, das ist häufig dann dieser Impuls, ne, dieser Wunsch irgendwie, ich bin besser gewesen oder ich bin besser als die anderen Weißen, weil ich schon als Kind irgendwie anders gedacht oder getickt habe oder so. Und genau, das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich glaube auch nicht, dass nur eine schwarze Puppe gemacht zu haben, bedeutet halt nicht, Rassifizierung ist an mir sozusagen vorbeigegangen.
Ich bin frei davon.
Ich bin frei davon. Ne, das ist, ja,
genau. Aber das ist ja genau dieser Prozess, den du vorhin auch beschrieben hast, dass die weißen Teilnehmenden dann plötzlich verstehen, dass sie eben nicht diese Individuen, die sie glaubten zu sein, sind, sondern dass sie eben fremdbestimmt sind, dass sie eben Teil einer Masse auch sind. Ja, und dass das dann ja auch dieses Schmerzhafte ist, was man dann versucht, dagegen sich zu wehren und sagen, ich bin aber anders.
Ja, das ist auch schwierig. Ja. Ne? Das ist auch schwierig, das für sich zuzugeben und anzunehmen. Wir könnten das ja auch noch auf viele andere Dinge übertragen oder so. Ne? Natürlich würde ich auch total gerne von mir behaupten oder so, ich bin voll frei von Patriarchat und von Sexismus, weil ich jahrelang mit einer weiblichen Person zusammen gewohnt habe, mit meiner Mutter übrigens. Ne? Also, leider funktioniert es so nicht, wisst ihr, was ich meine? Also es wäre total cool, wenn es so funktionieren würde, aber also der Kontakt reicht nicht aus oder so. So ein einzelnes Beispiel irgendwie von, ja, ich hatte eine schwarze Puppe oder so, reicht nicht aus, um zu sagen, ich bin frei von jahrzehntelanger Prägung, die gesellschaftlich funktioniert, messbar ist. Und ne, es gibt genug Implicit Bias Tests, die eine Person auch machen kann, mittlerweile online, um zu gucken, wie hoch sozusagen unsere unbewussten Vorurteile sind. Und gleichzeitig aber auch, also glaube ich daran, dass wenn wir unbewusste Vorurteile haben, bedeutet es nicht, wir stecken es denen in denen fest. Es bedeutet nicht, sie sitzen für immer in uns fest. Es bedeutet nicht, sie werden ewig unser Handeln bestimmen, sondern sie lassen sich verändern. Ne? Also unsere Impulse können sich verändern, aber das funktioniert halt nur, wenn wir uns trauen, auch wirklich dann dahin zu gucken und uns auch und auch ehrlich mit uns zu sein und auch anzunehmen, dass vielleicht auch da Dinge in uns sind, die nicht angenehm sind, die nicht schön sind, die schmutzig sind, die eklig sind, die Scham in uns auslösen. Was wir alles tun, um all diese Dinge nicht zu fühlen, so ja. kenne ich zum Teil von mir selber auch. Aber ne, gleichzeitig weiß ich halt auch, dass es sich gerade in dem Bereich wirklich irrsinnig lohnen kann und ein irrsinnig großes Wachstumspotenzial da drin steckt, wenn ich mich diesen Dingen zuwidme.
So ein Implicit Bias Test, den verlinken wir euch in den Shownotes. Ich glaube, es ist eine ganz gute Art und Weise, mal auch selber für sich im stillen Kämmerlein mal so einen Test zu machen, ja. Wo man auch nicht in der Gruppe irgendwie jetzt das Gefühl hat, ich muss jetzt irgendwie hier
sich emotional jetzt nackig machen.
Ja, oder ich muss irgendwem jetzt hier was sagen oder so. Das ist vielleicht eine ganz gute Idee, um sich selbst einfach zu reflektieren, ohne das Gefühl zu haben, ich muss mich jetzt irgendwo auch rechtfertigen dafür oder so. Mutlu, wir kommen langsam dem Ende zu und wir haben gerade so darüber geredet, das ist jetzt schon auch schon 5 bis 10 Minuten her, dass es ja irgendwie auch schwieriger wird in diesen Zeiten, dass Menschen, die offen rassistisch sein wollen und das auch ihren Kindern beibringen, hast du am Anfang auch erzählt, die sind vielleicht jetzt bei 20% oder 25% ja. Und die Weltlage sieht jetzt nicht besonders hoffnungsvoll aus. Und gleichzeitig denke ich aber manchmal auch, wenn wir jetzt gerade von Sexismus sprechen, auch und patriarchale Unterdrückung, also obwohl es so viel Widerstand gibt und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass es, also zumindest in unseren Breitengraden, Frauen auch, weiblich gelesenen Personen, auch in den letzten 100 Jahren nicht so gut ging wie heute. Also es sind ja auch Gleichzeitigkeiten. Also ja. Es entwickeln sich Dinge und dadurch wächst auch ein Widerstand. Und die Hoffnung ist, dass vielleicht die Dinge sich doch auch im Großen und Ganzen, zumindest denke ich das häufig so, doch weiter positiv entwickeln. Auch wenn der Widerstand wächst, auch wenn die prozentual Zahlen von Menschen, die potenziell offen rassistisch sind, zurzeit wachsen und so weiter. Aber vielleicht deswegen gerade noch mal so zum Ende hin, wo würdest du sagen, gab es eine konkrete Szene in letzter Zeit, wo du sagen würdest, das hat mir auch Hoffnung gegeben?
Ich habe so ein Grundgefühl, dass da eine neue Generation kommen wird, die einen anderen Umgang entwickelt mit Gefühlen. Und ich glaube, dass das relativ zentral sein wird in der Art und Weise, wie Antidiskriminierungsarbeit, Antirassismusarbeit, politische Arbeit funktionieren wird. Dass, glaube ich, dieses Fühlen, dieses Hineinfühlen in was all diese Dinge gesellschaftlich in uns auslösen, dass sich das verändern wird. Also wenn ich an mein Kind denke und wie er jetzt schon mit 12 total fit da drin ist, also auf einer Ebene seine Gefühle zu kommunizieren, aber halt auch, ne, also seine Lesefähigkeit, seine rassische Lesefähigkeit so zur Schau zu stellen und zu zeigen und zu erkennen, was er halt irgendwie sieht, dann sehe ich da drin eine total starke Kombination, wie eine Transformation in Zukunft vielleicht ein Ticken einfacher sein wird. Ich weiß nicht, ob ich zu viel in ihn hineinlese oder in seine Generation zu viel hineinlese. Es gibt sicherlich auch irrsinnig viele Momente, ne, und auch irrsinnig viele Gefühle, die da gedeckelt sind und die, genau, und die vielleicht weniger einen Ort haben, und gleichzeitig aber habe ich irgendwie so einen Ort, habe ich so ein Grundgefühl, dass so eine Generation herankommt, die gerade in puncto so Mental Health und Selbstfürsorge nochmal neu an diese Themen herangeht und halt eben mit weniger Scham auch als jetzt irgendwie noch, also wenn ich an meine Elterngeneration denke oder so, ne, da war irgendwie, wenn Therapeut genannt wurde oder so, also meine Elterngeneration, die sind noch zum Neurologen gegangen, wisst ihr, was ich meine? Mhm. Die sind nicht zur Therapeutin gegangen.
Wenn dann
gegangen,
zu einem
so
richtigen Arzt, den
genau, die sind zum Neurologen in Anführungsstrichen gegangen, haben dann Gesprächstherapie dort gemacht, so, aber trotzdem, wisst ihr, was ich meine? Also
da war das noch ganz anders stigmatisiert.
Genau, es war noch ganz anders stigmatisiert, und ich glaube aber, dass mit dem Öffnen dieser Sprache, mit dem Öffnen von diesem Verständnis von Mental Health, Self-Care etc., ich glaube, dass da wichtige Elemente mit dabei sind, die, glaube ich, nochmal politische Arbeit ganz, ganz anders möglich machen können. Mhm. Ne, wo halt eben Scham dann Raum haben kann, wo Schmerz, wo Angst, Wut, wo Traurigkeit einen Raum haben kann, wo es gehalten werden kann und wo es nicht dann gedeckelt oder weggeschoben oder weggemacht werden muss. Und dann wird halt klar, es kommt an einer anderen Stelle ungesund wieder raus. Ne? Sondern es wird halt dann gesagt, okay, ja, ey, ne, das ist okay, dass du weinst, es ist okay, dass du Angst hast, es ist okay, dass diese Gefühle irgendwie gerade in dir da sind. Lass uns Umgang damit finden.
Und ich glaube, das, was Sarah eben auch angesprochen hat, die Tatsache, dass es da auch bei jüngeren Menschen so reaktionäre Bewegungen gibt, ist ja auch ein Indikator dafür, dass sich etwas tut.
Ja. Ja.
Hm. Sonst würde ich daran denken, du hast gesagt, die Elterngeneration ist zum Neurologen gegangen, die Großeltern.
Wenn überhaupt.
Die Kriegskindergeneration ist nirgendwo hingegangen.
Nee. Die konnten nirgendwo hingehen. Genau. Die konnten nirgendwo hingehen. Ja. Und ich meine, deswegen sind wir auch gesellschaftlich da, wo wir sind. Mhm, ne? Ja. Also was wäre gewesen, wenn die Räume gehabt hätten, über die Dinge zu sprechen, die sie erlebt haben, wo sie das hätten fühlen können, was sie fühlen können, wenn Raum dafür gewesen wäre. Ganz, ganz viel von dem ist halt in mehrere Generationen gesickert und ist halt immer noch da. Und deswegen sind ja auch Leute wie die AfD so erfolgreich, wie sie sind, weil das, was darunter gesickert ist aus diesen Generationen, ne, einfach keinen Raum hatte, gefühlt zu werden. Und wenn es dafür einen Raum gibt, da reinzufühlen, auch in diese Familiengeschichten reinzufühlen, die so unglaublich schmerzhaft sind, ne, über mehrere, mehrere Generationen. Ne? Also wenn ich dieses Beispiel erzähle von einer Freundin, die den Dachboden aufgeräumt hatte von ihrem Großvater. Ne? Mhm. Und es war eine schwarze deutsche Freundin gewesen, und dann von diesem weißen Großvater halt irgendwie Fotos, wie er in der Wehrmacht irgendwie posiert hat mit Leichen, mit Menschen, die erschossen wurden. Ne? Also das macht ja was mit ihm menschlich. Ne? Und das sickert. Das sickert in seinen Körper, das gibt er weiter an seine Kinder, das geht weiter in die Enkelkinder. Das ist da, das ist unaufgearbeitet halt irgendwie da. Und wenn dafür Räume entstehen können, wenn dafür Sprache gefunden werden kann, wenn das gehalten werden kann in Räumen, ne, dann kann es halt auch dann dann hat es viel, viel weniger Macht über uns, über unseren Körper, über unser Denken, über also unsere Gesellschaft, als das, wie es jetzt im Augenblick leider ist.
Ja, ich muss auch immer so daran denken, wenn ich so an mich selber denke, dann ist das ja alles auch gar nicht so trennbar. Ne?
Nee.
Also ich habe eine deutsche weiße Mutter gehabt und ich habe einen pakistanischen Vater und ich trage ja beides transgenerational in mir, in meinem Körper. Also ja. Es ist miteinander verbunden. Deswegen, das fiel mir gerade nur noch mal so ein, weil wir häufig dann auch so trennen zwischen BIPOC-Tradition und weißen Tradition und so. Und ich mich ganz oft dann so frage, wenn Menschen das von außen versuchen zu trennen. Also nicht, dass du das jetzt gemacht hast, das wollte ich gar nicht damit sagen, aber Menschen denken ja oft so getrennt. Ne? Das sind die BIPOCs in Deutschland und das sind die Weißdeutschen und so. Und dann frage ich immer, ja, aber in meinem, also natürlich vordergründig sieht man mich als BIPOC, ja, bin ich auch.
Ja.
Und gleichzeitig trage ich aber auch weiße deutsche Geschichte transgenerational in mir. So. Ja. Also es ist auch, das fing irgendwie damals schon im Geschichtsunterricht in Deutschland an, dass ich so irgendwie nicht so richtig wusste, wenn dann irgendwie man über Nazi-Deutschland geredet wurde und so, wo finde ich mich da überhaupt wieder? Weil Geschichtsunterricht zu meiner Zeit auch nicht so trennbar war, so getrennt war in dem Denken her und ich mich immer gefragt, okay, welche Rolle spiele ich hier und wie gehen Lehrkräfte darauf ein und so, weil wir schweifen jetzt ab, aber das nochmal so, um nochmal den Schwank zur Verbindung zu kriegen, viel mehr in uns ist ja auch verbunden, als wir manchmal trennbar auch viele sehen wollen in Schubladen.
Ja, genau. Und wir sind viel, viel mehr mit diesen Geschichten auch verwoben manchmal, als wir es selber von uns annehmen oder wünschen. Ne? Also klar, ich kann jetzt von meiner Familie sagen, ne, beide meine Großeltern sind halt in einem alevitischen Dorf in Anatolien irgendwo aufgewachsen. Ne, die haben einen ganz anderen Bezug irgendwie zur NS-Geschichte als ich. Und gleichzeitig aber finde ich es sehr spannend, wenn ich so an Plum Village denke, da gibt es ja diese Vorstellung von den Land Ancestors, ne, also den Ancestors sozusagen des Landes. Mhm. Und dann gibt es auch die Ancestors, die du sozusagen hast, also deiner eigenen Familie etc. und so weiter und so fort, über mehrere Generationen. Und dass wir aber auch in Kontakt sind mit den Land Ancestors, wenn wir hier sind. Also dass die nicht sozusagen für uns oder in der Art und Weise, wie wir hier leben, keine Rolle spielen, sondern wir sind auch mit denen in Verbindung. Und wir sind aber auch nicht nur in Verbindung mit den NS-Ancestors, sondern wir sind auch in Verbindung mit den jüdischen Ancestors hier in Deutschland und, ne, und all den anderen, die unter der NS-Geschichte gelitten haben, so, die sprechen eigentlich auch zu uns, diese Ancestors, ne, und wünschen sich Frieden für ihre Seelen, für ihre Existenz.
Ein schönes Bild, mit dem man fast enden könnte, aber wir lassen es uns nicht nehmen, dir auch unsere Abschlussfrage zu stellen.
Okay.
Du gibst auch viele Trainings in der Kirche, in der EGBO hier in Berlin, kennen dich sicherlich auch die ein oder anderen HörerInnen unseres Podcasts, weil sie vielleicht schon mal bei dir ein Antirassismus-Training gemacht haben. Und deswegen scheuen wir uns auch nicht, dir die Frage zu stellen, was dein Traum von Kirche wäre in Bezug auf all das, worüber wir jetzt so gesprochen haben, vielleicht auch die Erfahrungen und wie dir Kirchenmenschen so begegnen in Trainings, was du so wahrnimmst. Du kennst die Institution ein bisschen. Was würdest du sagen, was wäre dein Traum für die Kirche?
Ich glaube, das wäre eine Kirche, die den Schlamm da sein lassen kann. Also die erlaubt all das, was schwierig ist, problematisch ist, was mit kolonialen Denken etc. und so weiter ganz, ganz viel auch im Zusammenhang sein kann, dass es sich traut, davon wegzukommen und sich genau diese Dinge ehrlich anzugucken und sie da sein zu lassen und und dann auch in den nächsten Schritten zu gucken, was brauchen wir, um unser Denken, vielleicht auch unseren Glauben, unsere Kirche zu dekolonisieren, ne? Also von diesem Denken wieder sich freier zu machen und dadurch eine Kirche zu sein, die zugänglich ist halt eben dann für alle Menschen, unabhängig von ihrer Hautfarbe, unabhängig von ihrer Herkunftskultur. Ich glaube, das wäre mein Wunsch für die Kirche.
Halleluja, sagen wir dazu.
Amen. Ja, vielen Dank, Mutlu, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei uns zu sein, dass wir hier sein durften in deiner Küche. Vielen Dank euch auch, dass ihr zugehört habt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Danke sehr für die Einladung und danke, dass ihr auch in meiner Küche wart. Und ciao auch von mir.
Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.
Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast@vemission.org.
Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de.
Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können.
Wenn ihr das für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da.
Danke für eure Unterstützung, fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und persönlich mit Beiträgen bereichern.
Bis dahin mit den besten Grüßen von der VEM aus Wuppertal.